Das Militärbündnis NATO hadert mit seiner Position in Russlands Krieg gegen die Ukraine. Jetzt soll es Truppenverstärkungen an der Ostflanke geben. Kann das Putin tatsächlich abschrecken? Wir fragen nach.
Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute. Mit Till Haase.
Seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine vor genau einem Monat, am 24. Februar, ringt das Militärbündnis NATO mit seiner Haltung. Was machen wir? Wie verhalten wir uns? Und auch darum wird es heute gehen, wenn die Staats- und Regierungschefs und Chefinnen der NATO-Staaten zusammentreffen. Der Generalsekretär Stoltenberg hat vorab schon mitgeteilt, dass die NATO zur Abschreckung Russlands ihre Ostflanke mit zusätzlichen Truppen an 4 weiteren Standorten in Rumänien, in Bulgarien, in Ungarn und in der Slowakei verstärken will. Wie diese Strategie und die ganze Kriegsstrategie der NATO zu bewerten sind, darüber sprechen wir jetzt mit Jana Puljerin. Sie ist Leiterin des Berliner Büros des European Council on Foreign Relations. Das ist eine europaweite Denkfabrik zur europäischen Außen- und Sicherheitspolitik. Frau Puljerin ist bei mir in der Leitung. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Diese Truppenverstärkung an 4 weiteren Standorten in der Europäischen Union, was halten Sie von dieser Strategie, von dieser Abschreckung?
Ich finde, das ist genau richtig. Die richtige Reaktion auf den Krieg. Russland stellt eine Bedrohung dar für unsere Alliierten in Mittel- und Osteuropa. Viele dort fragen sich, ob sie die Nächsten sind, die geschluckt werden. Die NATO wird eben als Rückversicherung, als Rettungslinie empfunden. Und deswegen ist es jetzt genau richtig, dass wir unseren Verbündeten da vor Ort zeigen, dass wir bereit sind, das NATO-Territorium zu verteidigen.
Jetzt spielt Putin, jetzt spielt der Kreml mit der Nuklearoption und die NATO setzt dem entgegen Truppenverstärkung. Ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass Putin im Kreml anfängt zu zittern.
Die NATO ist ja ein Verteidigungsbündnis, das heißt ein Bündnis von 30 Mitgliedstaaten, die sich gegenseitig versprochen haben, ihr Territorium zu verteidigen. Und so hart das ist und so realpolitisch und zynisch, aber die NATO hat keine Sicherheitsgarantie abgegeben für die Ukraine. Und was die NATO gerade macht, ist sehr genau zu unterscheiden bei aller Unterstützung für die Ukraine, was ist NATO-Territorium und was ist eben nicht NATO-Territorium. Und es geht jetzt darum, Putin zu signalisieren, wir sind bereit, die Ukraine zu unterstützen, aber nicht als direkte Kriegspartei und dass sich die NATO halt eben immer noch als defensiv in diesem Konflikt positioniert.
Aber hat man sich damit nicht einer Verhandlungs- bzw. einer taktischen Option von Anfang an im Prinzip direkt beraubt? Also die NATO hat ja praktisch direkt am Anfang schon gesagt, wir treten auf jeden Fall nicht ein in diesen Krieg. Hätte man nicht sich das vielleicht auch noch ein bisschen bewahren können, um Putin zu gegebener Zeit dann unter Druck zu setzen?
Ja, insbesondere Joe Biden hat das sehr früh gesagt, noch vor der Krieg ausgebrochen ist, in den ganzen Wochen zuvor, auch vor dem Hintergrund des Abzugs aus Afghanistan, vor der innenpolitischen Debatte, dass die amerikanische Bevölkerung müde ist von diesen langfristigen Engagements in der Welt ihrer Soldaten. Aber ich glaube, man kann sagen, wir haben eine Verhandlungskarte aus der Hand gegeben als NATO, weil wir berechenbar geworden sind, weil wir quasi Putin im Prinzip gezeigt haben, okay, in der Ukraine wir unterstützen, aber du musst uns nicht direkt fürchten. Es ändert sich allerdings gerade in Nuancen. Wir hören aus den USA neue Stimmen, weil es ja so ist, dass Putin ganz klar Vorkehrungen trifft in der Ukraine zum Einsatz von biologischen oder chemischen Waffen, vielleicht sogar zum Einsatz von substrategischen Nuklearwaffen. Ich halte das immer noch für nicht die wahrscheinlichste Option, aber es gibt diese Anzeichen. Und es gibt jetzt Äußerungen aus den USA, die sagen, Achtung, rote Linie, also wenn es hier zum Einsatz von diesen substrategischen Nuklearwaffen oder Massenvernichtungswaffen breiter kommt, dann wird es ganz harte Konsequenzen haben. Und diese Sprache ist tatsächlich ambivalent und könnte auch militärisches Engagement beinhalten. Das lässt man sich jetzt offen.
Wenn wir auf Russland schauen, auf Putin, auf den Kreml, was haben die denn eigentlich noch in der Hinterhand an Drohpotenzial? Oder haben die im Prinzip schon alles verspielt, was sie in der Hand hatten, weil zum Beispiel jetzt gerade noch der Kreml-Sprecher sich nicht dazu durchringen konnte, zu sagen, wir verzichten auf jeden Fall auf den Einsatz von Nuklearwaffen? Also hat Putin noch irgendwas in der Hinterhand?
Ja, also ich finde, der Krieg findet ja momentan auch im Informationsraum statt und die Ukraine dominiert den und es sieht eben auch so aus, als ob die russische Armee sehr viel schlechter dasteht, als wir das alle angenommen haben. Auch ich muss das ehrlich zugeben. Jetzt ist es aber so, dass wir nicht wirklich wissen, wie die ukrainischen Streitkräfte da sind. Es gibt da nur Spekulationen und nicht wirklich Informationen von vor Ort, die belastbar sind. Ich würde sagen, Putin muss diesen Krieg unbedingt gewinnen, um jeden Preis. Gewinnen heißt nicht vielleicht, dass er seine Ziele komplett durchsetzt, aber doch weitestgehend. Er will den Widerstand der Ukraine brechen. Und was wir halt gerade sehen, ist dieser unsägliche Krieg gegen die Zivilbevölkerung. Also die Einkreisung von Städten und das mit gezieltem Treffen der Bevölkerung mit Waffen, die auch völkerrechtlich geächtet sind, also wirklich ohne jede Skrupel. Wir kennen die Bilder aus Syrien, aus Aleppo. Das passiert gerade in der Ukraine. Und natürlich hat er sich eben, das habe ich ja vorhin schon gesagt, müssen wir auch damit rechnen, dass er sich diesen Einsatz von Massenvernichtungswaffen vorbehält.
Weil Sie das gerade noch angesprochen haben, vielleicht ganz kurz noch zum Schluss. Haben Sie denn eigentlich eine Erklärung dafür, wie sich Putin so sehr verschätzen konnte? Also einmal, was die Kraft der eigenen Truppen angeht, aber dann auch, was den Widerstand in der ukrainischen Bevölkerung betrifft?
Ja, wir müssen uns das ein bisschen so vorstellen, dass Putin in den letzten 2 Jahren auch durch die Corona-Krise sehr isoliert war im Kreml und dass er sich ja mit lauter Leuten umgeben hat, die im Prinzip ihm gefallen wollen und die so denken wie er. Und dass er mit Informationen gefüttert worden ist über den Zustand der russischen Streitkräfte, der nicht adäquat war. Einmal das. Und dass das Geschichtsbild von Putin, was die Ukraine betrifft, auch nicht adäquat war. Ich glaube, dass Putin verpasst hat, was auch seit 2014 in dem Land passiert ist, wie sehr die Annexion der Krim dazu geführt hat, dass die Ukraine eine stolze, geeinte Nation wurde. Dass es nicht mehr so war, dass eben das Land geteilt ist und im Osten die Leute eigentlich nach Russland wollen, sondern die Ukraine ist ein stolzer Nationalstaat. Die Leute wollen in Freiheit und Demokratie leben, auch wenn die unvollständig war vor dem Krieg. Natürlich gab es Defizite, aber ich glaube, dass Putin diese Realität, was sich da vollzogen hat, nicht verstanden hat. Und deswegen tatsächlich gedacht hat, er wird da mit wehenden Fahnen, zumindest von Teilen der Bevölkerung, empfangen.
Die Staats- und Regierungschefs und Chefinnen der NATO treffen heute zusammen, wollen unter anderem beschließen, zur Abschreckung Russlands, Stationierung von Truppen in Rumänien, Bulgarien, Ungarn und Slowakei, beziehungsweise nicht Stationierung von Truppen, da sind schon welche, sondern die wollen weiter verstärkt werden. Einschätzungen dazu von Jana Pujerin vom Berliner Büro des European Council on Foreign Relations. Herzlichen Dank fürs Gespräch und guten Tag für Sie.
Ciao. Ihnen auch, danke.
Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute.